Vielen herzlichen Dank, Stefan, für die Einladung nach Berlin. Der Untertitel meines Vortrags lautet, den Obertitel hat der Stefan schon erwähnt, der Untertitel lautet, warum wir glauben und es nicht wissen. Nach einem Vortrag von mir über den Islam entwickelte sich im Foyer des Veranstaltungssaals der folgende Dialog. Ein junger Journalist sprach mich an und meinte sinngemäß, was immer wir über den Islam denken mögen, wir sollten ihn auf jeden Fall respektieren. Dies sagte er mit solcher Bestimmtheit, dass ich im Begriff war, ihm ohne weiteres zuzustimmen. Ich zögerte aber und fragte einem Einfall folgend, Sie respektieren also den Islam? Ja, sagte er. Was genau, fragte ich, respektieren Sie an ihm? Und da der Journalist offenbar Mühe hatte zu antworten, setzte ich nach. Der Islam ist doch ein Glaube, Glaubenslehre und Glaubenspraxis. An welche konkreten Inhalte dieser Glaubenslehre respektive Praxis denken Sie, wenn Sie sagen, ich respektiere den Islam? Mein Gegenüber schwieg und ich begann bewusst, mehrere vorsichtig formuliert problematische Aspekte der islamischen Glaubenspraxis aufzuzählen. Respektieren Sie es etwa, dass in einigen islamisch geprägten Ländern Apostaten, also Abtrünnige vom Islam und Homosexuellen die Todesstrafe droht, Ehebrecherinnen gar die Steinigung, dass etwa im Iran offiziellen Angaben zufolge Jahr für Jahr zehntausende Mädchen zwischen 10 und 14 mitunter auch unter 10 Jahren verheiratet werden, das, Punkt, 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 nein, meinte der Journalist, das respektiere er natürlich nicht und dass man den Islam auch anders interpretieren könne, liberaler, aufgeklärter, moderner. Ja, sagte ich, das kann man. Es gibt verschiedene Interpretationsweisen des Islam und verschiedene Weisen, ihn zu leben. Sie respektieren den Islam aber nur, sofern er Ihren eigenen aufgeklärten und liberalen Vorstellungen entspricht. Sie respektieren also nicht den Islam als das andere und das Fremde, sie respektieren im Gegenteil bloß ihre eigenen Haltungen als modernes, aufgeklärtes, demokratisch gesinntes Subjekt. Wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre. Okay. Bei genauerem Hinsehen scheint also die skizzierte Rede vom Respektieren müssen des Islam das genaue Gegenteil dessen zu enthalten, was sie zu enthalten scheint. Es ist nicht der Journalist, der den Islam respektiert, er erwartet vielmehr umgekehrt vom Islam, dass er ihn, den Journalisten und seine Werte respektiert. Diese sehr widersprüchliche Haltung unserer Journalisten ist eine weit verbreitete und sehr typisch für die Gegenwartskultur, daher sollten wir ein wenig bei ihr verweilen. Dass die Falschheit dieser Aussage, ich respektiere den Islam, leicht durchschaubar sein müsste, wie wir gesehen haben, in aller Regel aber nicht durchschaut wird, dieser Zusammenhang verdient besondere Beachtung, weist er doch auf den dringenden Wunsch vieler moderner, demokratisch gesinnter Zeitgenossen hin, an die Wahrheit dieser Aussage zu glauben. Zu glauben, als moderne, demokratisch gesinnte Subjekte den Islam respektieren zu können und nicht nur einen Islam, der seinerseits Demokratie, Aufklärung und so weiter respektiert, sodass sich jene Respektbezeugung in ihr Gegenteil verkehrt. Und es spricht für die Stärke dieses Wunsches, dass er es möglich macht, diesen Glauben seiner Absurdität zum Trotz aufrechtzuerhalten. Wir können also in Abwandlung des dem Kirchenvater Tertullian zugeschriebenen Diktums Credo quia absurdum, ich glaube, gerade weil es absurd ist, also sagen, gerade weil die Behauptung jener modernen Zeitgenossen, sie würden den Islam respektieren, offensichtlich absurd ist, gerade dieser offensichtlichen Absurdität wegen müssen wir hinter jener Behauptung einen Glauben annehmen, und zwar einen starken. Oder anders, gerade weil er absurd ist, ist dieser Respekt eigentlich auch ein Glaube. In der Geschichte des Judentums wird eine polytheistische Phase von einer Phase der sogenannten Monolatrie nach dem babylonischen Exil unterschieden. Monolatrie ist die Verehrung eines einzigen Gottes unter einer Vielzahl von Göttern, die aber ebenfalls für existent gehalten werden. Es gibt also viele Götter, nur eine Gottheit wird verehrt. Den Monotheismus im strengen Sinn begegnen wir im Alten Testament erst relativ spät, bei Jesaja zum Beispiel. Der idealtypische monolatrische Jude jener Zeit glaubte also beispielsweise an die levantinische Liebesgöttin Astarte, sofern er ihre Existenz nicht bestritt. Sofern er sie jedoch, im Unterschied zu Jahwe, nicht für verehrungswürdig und für gut hielt, glaubte er nicht an sie. An jemanden glauben heißt hier, jemanden für verehrungswürdig und für gut halten. Etwa so, wie wenn heute ein Fußballtrainer seinem Team zuruft, ich glaube an euch. Also er will ihnen nicht signalisieren, dass sie existieren. Glauben in diesem Sinn ist aber gleichbedeutend mit jemanden respektieren, im Sinne von jemanden wertschätzen und in Ehrerbietung erweisen. Der Respekt, den heutige Zeitgenossen dem Islam entgegenbringen, ist also auch in diesem Sinn ein Glaube. Während der idealtypische monolatrische Jude an die Existenz der Astarte glaubte, ihr zugleich aber den Glauben im Sinne des Respektierens verweigerte, glaubt der typische weltoffene Zeitgenosse, der den Islam respektiert, umgekehrt nicht an die Existenz Allahs, weil er möglicherweise an überhaupt keinen Gott glaubt. Andererseits glaubt er im Sinne des Respektierens sehr wohl an den Islam. Hält er diesen doch für einen zumindest im Kern, für ein zumindest im Kern gutes Objekt, dem Wertschätzung und Ehre gebühren muss. Aber halt! Wir hatten doch gesehen, dass jener den Islam respektierende Zeitgenosse bei genauerer Betrachtung nur an das Gute in der Demokratie, der Aufklärung, der Moderne glaubt. Keineswegs an das Gute im Islam. Dass er den Islam nur dann für gut hält, wenn dieser seinerseits seine eigenen Werte als demokratischen, aufgeklärten, modernen Zeitgenossen respektiert. In der weltoffene Zeitgenosse, der den Islam respektieren will, hat also genauer betrachtet im Grunde einen Glaubenswunsch. Den Wunsch an das Gute im Islam glauben zu können. Ich behaupte nun, dieser Glaubenswunsch jener modernen Zeitgenossen, ihr Wunsch an das Vorhandensein des Guten, respektive von Reichtum und Fülle im Islam zu glauben, resultiert aus einem Gefühl des Mangels, besser aus einem Unbehagen, und zwar aus einem Unbehagen an der sogenannten eigenen Kultur. Unbehagen an der eigenen Kultur können wir aber auch durch Unbehagen an der Zivilisation, an der Moderne oder am Kapitalismus ersetzen. Unbehagen an Zivilisation, moderner Kapitalismus als Motive hinter dem Wunsch, an das Gute im Islam zu glauben, konfrontieren uns allerdings mit einer weiteren Absurdität. Als Gegenentwurf gegen Zivilisation, moderner Kapitalismus kommt der Islam nicht in Frage. Denn Gesellschaften mit islamischer Bevölkerungsmehrheit sind zum einen natürlich nicht unzivilisiert, zum anderen sind sie weder von der Moderne verschont geblieben noch vom Kapitalismus. Im Gegenteil. Ich überspringe jetzt eine Passage, in dem exemplarisch anhand von zwei der wichtigsten islamisch geprägten Gesellschaften, Saudi-Arabien und dem Iran, gezeigt wird, dass wofür immer die schiitische Islamische Republik Iran oder das sunnitisch-wahhabitische Königreich Saudi-Arabien stehen mögen, sie alles andere als antikapitalistisch sind. Sie praktizieren im Gegenteil einen ungleich brutaleren Kapitalismus als jenen der entwickelten kapitalistischen Gesellschaften des Westens. Zurück zu unserem weltoffenen, den Islam respektierenden Zeitgenossen und seinem Unbehagen am Kapitalismus, das ihn veranlassen mag, den Islam zu respektieren oder zu beneiden. Dieses Unbehagen am Kapitalismus ist natürlich nicht neu. Er begleitete den modernen Industriekapitalismus seit seinen Anfängen. In den letzten Jahrzehnten scheint sich aber die Position des Subjekts im Kapitalismus und damit der Charakter dieses Unbehagens radikal verändert zu haben. Die industrielle Revolution hat die Menschen aus ihrer Abhängigkeit von feudalen Strukturen befreit. Seither sind sie nicht mehr persönlich von einem Feudalherren abhängig, sie sind aber in Zwang unterworfen, ihre Arbeit frei zu verkaufen. Gelingt ihnen das nicht, werden sie, also wenn auch in Arbeitslosengeld und Mindeststandshilfe, sozial deklassiert. Ihre, Zitat, persönliche Unabhängigkeit ist also mit Marx zu sprechen, auf sachliche Abhängigkeit gegründet, also auf Sachzwänge, würden wir heute sagen. Diese sachliche Abhängigkeit zwingt die Subjekte, also den Arbeitgeber, der ihnen ihre Arbeitskraft abkauft und mit dem sie als Arbeitnehmer ein sachliches Abhängigkeitsverhältnis eingehen. Dieses Abhängigkeitsverhältnis war nun bis vor wenigen Jahrzehnten in der Regel tatsächlich ein sachliches. Es kam zwar vor, dass jemand für seinen Beruf lebte oder in seinem Beruf aufging, so jemand wurde aber, war er nicht gerade Priester oder Künstler, eher als Sonderling betrachtet. Das hat sich geändert. Heute ähneln Vorstellungsgespräche etwa mehr und mehr psychologischen Tests. Die Bewerber werden nach sozialer Kompetenz, emotionaler Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Kreativität etc. gefragt. Vor allem, ob sie sich mit ihrer potenziell zukünftigen Arbeit zu identifizieren vermögen. Ganz so, als verkaufen sie nicht ihre Arbeitskraft, sondern ihre Seele. Zitat: Persönliche Unabhängigkeit scheint heute also nicht mehr bloß auf sachliche Abhängigkeit gegründet, sondern paradoxerweise auch auf seelische Abhängigkeit. Diese seelische Abhängigkeit wird von den Subjekten allerdings selbst begehrt. Mehr und mehr Zeitgenossen erscheint die Identifikation mit der Arbeit, sprich die Selbstverwirklichung im Beruf, als höchstes Lebensziel. Zitat: Unbedingt neu, schreibt Max Weber über Luthers Berufskonzeption, war die Schätzung der Pflichterfüllung innerhalb der weltlichen Berufe als des höchsten Inhalts, den die sittliche Selbstbetätigung annehmen könne. Dies war es, was die Vorstellung von der religiösen Bedeutung der weltlichen Alltagsarbeit zur unvermeidlichen Folge hatte und den Berufsbegriff in diesem Sinn erstmals erzeugte. Zitat Ende. In diesem Sinn sind mit ihrer Arbeit identifizierte Zeitgenossen Berufene im lutherschen Verständnis. Mit dem Unterschied, dass für sie der Beruf kein Mittel ist, um gottgefällig zu leben, sondern Selbstzweck. Die Arbeit als solche ist ihnen heilig. Oder noch einmal anders, mit ihrer Arbeit identifizierte Subjekte glauben an ihre Arbeit und beziehen aus diesem ihren Glauben Selbstachtung. Der Wiener Philosoph Robert Pfaller unterscheidet in Anlehnung an den französischen Psychoanalytiker Manoni zwei Existenzformen des Glaubens: Bekenntnisglauben, Foi, und Aberglauben, Croyance. Im Falle des Bekenntnisglaubens ist so Pfaller das Subjekt selbst mit bestimmten Glaubensinhalten identifiziert und bezieht aus dieser Identifikation mit seinem Glauben Selbstachtung. Dabei kommt es, und hier verwendet Pfaller die Terminologie der zweiten freudschen Triebtheorie, zu einer Zunahme an narzisstischer Libido auf Kosten sogenannter Objektlibido. Das heißt, die Zunahme an Selbstachtung geht mit einem Verlust an Lust, an manifester Lust und an Interesse an der real existierenden Außenwelt einher. Der Bekenntnisglaube ist also prinzipiell lustfeindlich und mit asketischen Idealen verknüpft. Bekenntnis in diesem spezifischen Sinn erinnert an Luthers Worte: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, und an Max Webers These von der innerweltlichen Askese des Protestanten als Grundlage des modernen Kapitalismus. So gesehen sind jene mit ihrer Arbeit identifizierten und aus dieser Identifizierung Selbstachtung beziehenden Zeitgenossen asketische Bekenntnisgläubige. Im Unterschied zum Bekenntnis handelt es sich bei jenem von Pfaller Aberglauben genannten Glaubensmodus um einen Glauben, den niemand für sich selbst erklären wird. Mit Aberglaube in diesem Sinn haben wir es etwa dann zu tun, wenn jemand beteuert, an einen Unsinn wie Astrologie natürlich nicht zu glauben, dennoch aber täglich den unwiderstehlichen Drang verspürt, sein Horoskop zu lesen. Aus einem solchen Glauben, zu dem man sich nicht bekennt, kann man im Unterschied zum Bekenntnisglauben natürlich keine Selbstachtung beziehen. Nun scheint aber heute jener lustfeindliche Bekenntnisglaube nicht bloß unsere Position der Arbeit gegenüber zu bestimmen, sondern darüber hinaus unser Verhältnis zu einer Reihe anderer Lebensbereiche. Im Bereich der Politik etwa entspricht die Sorge des an die Tugend der politischen Korrektheit glaubenden Zeitgenossen um die Korrektheit und Sauberkeit seiner politischen Äußerungen seiner Sorge um Selbstachtung. Genauer, seiner narzisstischen Sorge um das Heil und die Reinheit seiner Seele, eine Sorge, die in objektive und materielle gesellschaftliche Zusammenhänge tendenziell ausblenden lässt. Auch das Bekenntnis zu ökoideologischen Glaubenssätzen aller: Wenn jeder von uns einen Beitrag leistet, also auch ich, könnten wir alle, kann also auch ich die Umwelt und die Welt retten, befördert die Selbstachtung des Bekennenden, der sich als zugleich bescheidenen und großartigen Retter der Welt oder Umwelt fantasiert. Im Bereich der Sexualität wiederum scheint die Lust vor lauter Bekenntnisglauben, den wir hier auch Identifizierungsglauben nennen können, mehr und mehr zu versiegen, was zunächst an den Diskursen über Sexualität auffällt. Zitat: Sexualität im Sinne von Lebensfreude kommt in ihren Schriften kaum vor, und wenn, dann stets in Verbindung mit einer entsprechenden Selbstvorstellung, die es zu verteidigen gilt. Fast immer scheint es mehr um Gender Expression als um körperliche sexuelle Lust zu gehen. Zitat Ende. Dieses Urteil Ulrike Heiders über die Texte der Gender-Theoretikerin Judith Butler kann wohl für die meisten aktuellen Diskurse über Sexualität Geltung beanspruchen. Alternative, sich als progressiv empfindende Sexualitätsdebatten scheinen jedenfalls schwerpunktmäßig um das Thema sexuelle Identität zu kreisen. Das gilt aber auch für den realen Umgang mit unserem Körper, in unserer Gegenwartskultur, dazu vielleicht in der Diskussion mehr. Bis hin zum neuesten sexuellen Identitätstrend der Bewegung der Asexuellen. Das Unbehagen am Kapitalismus, das wir mit dem Wunsch an das Gute im Islam zu glauben in Verbindung gebracht haben, können wir nun also für die Gegenwartskultur präziser bestimmen als das Unbehagen am Bekenntnisglauben. In seinem Buch Die Illusionen der Anderen verweist Robert Pfaller auf den Zusammenhang zwischen der Lustökonomie des Bekenntnisglaubens und Phänomenen wie Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Die asketische Versagung, die dem Bekenntnis immanent ist, erzeuge zwar eine seltsame Lust an der asketischen Unlust, diese Lust sei aber nicht erfahrbar, weil sie eben unbewusst sei. Bekenntnisgläubige müssten daher, Zitat, das eigene Glück nach außen projizieren, es bei anderen Leuten vorzugsweise bei Fremden ansiedeln, die dafür gehasst und beneidet werden. Zitat Ende. Die Fantasien des Rassisten kreisen stets um das Verhältnis des Fremden zum Genießen und zum Verzicht. So war der Jude für den nationalsozialistischen Antisemitismus. An der Stelle muss ich natürlich sagen, dass Antisemitismus keineswegs eine Unterabteilung des Rassismus ist, wie es Detlef Clausen sehr griffig formuliert, aber dass es auf der libidoökonomischen Ebene, das ist eine Vermutung von mir, über die wir auch noch diskutieren können, Berührungspunkte gibt. Also noch einmal, so war der Jude für den nationalsozialistischen Antisemiten entweder der soziale Parasit, der auf Kosten des Wirtsvolkes, sprich des deutschen Steuerzahlers, lebte, also genoss ohne zu verzichten und dabei dem Deutschen den Genuss stahl, oder er war umgekehrt der asketische Geizhals, der auf das Genießen verzichtete, sich raffgierig und erbarmungslos zum Kapitalisten hinaufarbeitete, um den Deutschen auszubeuten und ihn so wiederum in seinen Genuss zu bringen. Dass der Wunsch in der weltoffenen Zeitgenossen, den Islam zu respektieren, derselben unbewussten libidinösen Logik folgen soll wie rassistische Ressentiments, mag uns verwundern. Um allerdings zwischen der Position jener Zeitgenossen, die den Islam zu respektieren wünschen, und der ihr scheinbar entgegengesetzten Position des Rassisten, der gegen Migranten aus islamisch geprägten Ländern hetzt, eine Verwandtschaft zu erkennen, müssen wir nicht in die Untiefen psychoanalytischer Theorie hinuntertauchen. Der weltoffene, den Islam respektierende Zeitgenosse bezeichnet den Rassismus von AfD, FPÖ und Co. zu Recht als Rassismus. Darin aber, dass er diesen Rassismus Islamophobie nennt oder Islamfeindschaft, darin drückt sich unbemerkt eine zutiefst rassistische Position aus. Rassistisch könnte Islamophobie nämlich dann und nur dann sein, wenn wir den Islam zur unauflöslichen, quasi rassischen Eigenschaft von Türken, Arabern oder Iranern erklären. Statt also die rassistische falsche Verknüpfung zwischen Herkunft und Bekenntnis mit Entschiedenheit zurückzuweisen, verbleibt der weltoffene, den Islam respektierende Zeitgenosse bei den Vorgaben der Rassisten. Darin, dass Menschen in erster Linie ihre Religion respektive ihre Kultur, das ihre in Anführungszeichen, repräsentieren und dann lange nichts, ist sich der weltoffene, den Islam respektierende Zeitgenosse mit den Kulturrassisten von AfD, FPÖ und Co. also einig. Daher steht Unbehagen an ihrer eigenen Kultur, tatsächlichen oder vermeintlichen Moslem aus der Sicht dieser weltoffenen Zeitgenossen nicht zu. Die Verwendung von Begriffen wie Islamophobie, die den Rassisten in die Hände spielen, statt sie zu bekämpfen, resultieren aber nicht bloß aus Denkfehlern jener weltoffenen Zeitgenossen. Die Identifikation des Bekenntnisgläubigen mit asketischen Idealen in Arbeit, Freizeit, Sexualität, Politik etc. geht auf Kosten der Lust und des Glücks. Glück aber existiert in der narzisstischen Logik des Identifizierungsglaubens einzig in der Identifizierung. Auf sein Unglück reagiert der Identifizierungsgläubige mit more of the same, so wie der Junkie, der seine drogeninduzierte Verzweiflung durch noch mehr Drogen zu heilen versucht, sucht der glücklose Bekenntnisgläubige sein Glück in noch mehr narzisstischer Gratifikation durch stärkere Identifizierung mit seinen asketischen Idealen. Am Ende ist er mit seinem Unglück gänzlich identifiziert. Und diese Logik des More of the Same findet der Bekenntnisgläubige, den Islam respektierende Zeitgenosse, auch auf den muslimischen Anderen an, um ihn dann und dessen vermeintliches Glück beneiden zu können. Je unglücklicher sein eigener Identifizierungsglaube ihn macht, umso vollständiger identifiziert er den tatsächlichen oder vermeintlichen Moslem mit dem Islam und schreibt ihm vollen Genuss bei voller Identität zu. Indem er den tatsächlichen oder vermeintlichen Moslem in der vollen Identität mit dem Islam aufgehen lässt, eliminiert er ihn jedoch andererseits als eigenständiges, von seiner Kultur unterschiedenes Subjekt. tatsächlichen oder vermeintlichen Moslems, die an ihrer Kultur respektive ihrer Religion Unbehagen artikulieren, begegnet unser den Islam respektierende Zeitgenosse seinerseits mit Unbehagen und Intoleranz. Den Respekt lässt für religiöse Toleranz keinen Raum. Allein deshalb, weil er die Subjekte, die zu tolerieren wären, im Islam aufgehen lässt. Es existiert also kein Subjekt mehr, das er tolerieren könnte. Zitat: Niemand soll wegen seinen Anschauungen selbst religiöser Art belangt werden, solange deren Äußerung nicht die öffentliche Ordnung stört. Zitat Ende. Der religiöse Toleranzgedanke, der hier im Artikel 10 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der französischen Nationalversammlung von 1789 als Recht auf Religionsfreiheit zum Ausdruck kommt, gründet auf der Freiheit des Einzelnen der Religion gegenüber, jene Grundvoraussetzung der Aufklärung. Dass der religiöse Toleranzgedanke ihren angemessenen Ausdruck hier in der Sphäre des Rechts findet, ist kein Zufall. Während das Gesetz, das unsere Handlungen zu steuern versucht, unserer inneren Einstellung gegenüber gleichgültig bleibt, sodass ich das Gesetz befolgen kann, ohne mit ihm identifiziert zu sein, zielt das Über-Ich psychoanalytisch betrachtet auf unser Innerstes. Dem Über-Ich genügt es nicht, dass wir seine Gebote bloß befolgen, es will, dass wir uns mit ihnen identifizieren. Es sagt uns nicht nur, was wir tun sollen, sondern was wir wollen sollen. Während wir der religiösen Toleranz also in der Sphäre des Gesetzes begegnen, dem der Inhalt des Glaubens der Rechtssubjekte gleichgültig ist, solange jener Glaube nicht die öffentliche Ordnung stört, ist die Domäne des Respekts das des Übrigens, jenes kleinen Gottes des Identifizierungsglaubens, der unseren weltoffenen Zeitgenossen gebietet, den Islam zu respektieren, also einen spezifischen Glauben mit spezifischen Inhalten, all jene vermeintliche oder tatsächliche Moslems aber, die sich der Ideologie der vollen Identität mit ihrem Islam nicht fügen, nicht toleriert, siehe die Foucault-Debatte, die der Andreas angesprochen hat. Das mehr und mehr um sich greifende Respektgebot des Über-Ichs lässt uns weit hinter dem religiösen Toleranzgedanken der Aufklärung zurückfallen. Religionsfreiheit, die einmal die Freiheit des Einzelnen der Religion gegenüber meinte, bedeutet im gegenwärtigen Respektdiskurs des Über-Ichs nunmehr die Freiheit der Religion gegenüber dem Einzelnen. Das Anrecht religiöser Überzeugungen aller Art nicht bloß auf Toleranz, sondern auf Respekt, sprich auf eine glaubensförmige Verehrung, Stichwort Monolatrie. Der einzelne, vermeintliche oder tatsächliche Moslem verliert im Respektdiskurs nicht bloß seine Freiheit der Religion gegenüber, sondern seine Eigenständigkeit, wird er doch in fixer, unauflöslicher Verbindung mit dem Islam wahrgenommen, in dem er aufgehen und sich auflösen soll. Die Auflösung dieser Auflösung wäre die Bedingung der Möglichkeit der Toleranz. Vielen Dank.